Was ist denn so der beeindruckendste Boden, also was der schönste Boden, den Sie gesehen haben? Also gewissermaßen wie die Frage nach der Farbe der Lieblingsboden.
Also die meisten Wissenschaftler würden jetzt wahrscheinlich antworten, Pozzol, den gibt es auch hier bei uns in Halle, im Wald zum Beispiel. Und das ist ein, also wenn wir uns einen Boden angucken, dann gucken wir uns halt in der Regel ein Bodenprofil an. Das heißt von oben, da sieht man jetzt nicht so viel, meistens ein bisschen braune Erde. Aber wenn man dann so ein großes Loch gräbt und sich eine Profilwand in diesem Loch anschaut, dann sieht man da eben immer schöne Bodenhorizonte, die eben darauf hindeuten, was da für bodenbildende Prozesse abgelaufen sind. Und diese Horizonte, die sind sehr häufig eben durch starke Farben ausgeprägt. Und in dem Pozzol ist es eben so, dass da sehr starke Farbunterschiede sind. Also von einem ganz saftigen, dunklen Braun, was auf fruchtbaren Humus hinweist, dann ein ganz helles Grau, was auf eine Auswaschung von allem Möglichen, was fruchtbar und farbgebend ist, hinweist. Und dann nochmal ein Horizont, der sehr orange leuchtend ist, was dann wieder auf eine Anreicherung von Eisenoxiden, also auf bestimmte Minerale hinweist. Also das ist ein sozusagen sehr abwechslungsreiches Bodenprofil.
Also vielleicht auch was, was nicht jedem sofort bewusst ist. Wenn man an Boden denkt, denkt man vielleicht erstmal nur an so einen Braun. Haben Sie einen Lieblingsboden?
Also wir waren ja auch schon auf Forschungsreise in den Tropen. Und ich denke, dass ich da so als mein Lieblingsböden jetzt mal die tropischen Böden, vor allem die stark verwitterten tropischen Böden, denn durch das tropische Klima, also hohe Temperaturen, hohe Niederschläge, gibt es da so eine intensive Bodenbildung und man hat dann Böden, die sind mehrere Zehner Meter mächtig. Also das haben wir hier in unserer Region nicht. Und die haben auch eine sehr intensive Rotfärbung. Also die ganze Landschaft ist dann so schön. Die haben mich doch sehr beeindruckt.
Verstehe.
Wir haben auch viel in Reisböden gearbeitet in Südostasien und die sehen auch ganz spektakulär aus, weil diese Reisböden eben überflutet sind und Wasserüberstau führt immer zu einer starken Färbung von Böden. Einerseits zu einem Verblassen, also einem Grauwerden von Boden und dann aber auch wieder zu Rostflecken, also so bräunliche Marmorierungen auf dem Grau hat man dann oft. Das sieht eigentlich auch ganz schön aus.
Was Sie da beschreiben, ist, dass der Boden sich natürlich auch verändert. Vielleicht verändert er sich ein bisschen in einer langsameren Geschwindigkeit, als man jetzt vielleicht, wenn man so an Pflanzen denkt, die ja nach oben hin dann schnell wachsen. Durch diese Langsamkeit, wie sich verschiedene Schichten im Boden vielleicht auch entwickeln, wie viel Geschichte dann auch so ein Boden in sich trägt.
Genau so ist es. Also wenn wir über Bodenentwicklung sprechen, dann sprechen wir da über Jahrtausende bis Jahrmillionen. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, man kann eben häufig allein über die Optik des Bodens schon sehr, sehr viel Prozesse verstehen, die da abgelaufen sind. Und ein wichtiger Faktor für die Bodenbildung ist eben immer das Ausgangsmaterial. Also hier bei uns hatten wir die Eiszeit bis vor ungefähr 12.000 Jahren. Sprich, zu dem Zeitpunkt hat dann eine neue Bodenbildung eingesetzt. Und wir hatten überall, je nachdem, was der Gletscher uns da abgelagert hat, unterschiedliches Ausgangssubstrat für die Bodenbildung. Und haben eben hier innerhalb von 12.000 Jahren auf kleinstem Raum ganz viele unterschiedliche Böden bekommen.
Ja, lachen Sie mich nicht aus für die Frage, die vielleicht klingt, die für Sie total naiv, aber ich habe mich dann gefragt, wo hört denn sozusagen der Boden auf und fängt an, Stein zu werden? Also wo liegt da die Grenze in dem, was man noch als Boden bezeichnet und was man als Stein bezeichnet?
So, wir sprechen eigentlich von Böden dann, wenn sogenannte bodenbildende Prozesse sozusagen stattfindet. Das ist zum Beispiel die Anreicherung von Humus, aber eben auch sozusagen die Verwitterung des Ausgangsgesteins. Eben dort, wenn das Gestein jetzt an der Oberfläche, in der Erdoberfläche liegt und eben dem Wetter ja und der Aktivität von Vegetation ausgeliefert ist, dann wird es langsam zersetzt. Und wenn wir sozusagen in unserem Profil deutliche Anzeichen haben für solche Zersetzungsprozesse oder von dieser Humusanreicherung, dann sprechen wir dort von Bodenmaterial.
Ah, das ist interessant, weil ich habe nämlich gerade die ganze Zeit in die andere Richtung gedacht. Das heißt, wenn sich Boden verfestigt, dann wird er zu Stein. Gibt es das auch?
Ja, in seltenen Fällen gibt es zum Beispiel Ortsstein. Das ist ein sehr verfestigtes Bodenmaterial, was dann auch nicht mehr grabbar ist. Also es gibt da verschiedene nicht mehr grabbare Materialien, aber in der Regel ist es umgekehrt. Also festes Gestein, ja, wird im Prinzip zerkleinert Und zusätzlich reichert sich organisches Material an, also sprich abgestorbene Pflanzenreste. Dann hat man eine ganze Menge Bodenleben eben in dieser Mischung aus Mineralbruchstücken und organischer Substanz, nämlich jede Menge Mikroorganismen, außerdem Wasser und Luft in diesen Poren der Partikel. Und das bezeichnen wir dann als Boden.
Jetzt haben Sie gerade die Mikroorganismen erwähnt und ich glaube, auf die würde ich auch gerne noch ein bisschen länger zu sprechen kommen, weil die ja schon, wie ich das jetzt beurteile, ein wichtiger Teil irgendwie des Bodens sind und dieses Bodenleben beeinflussen einerseits und andererseits aber, glaube ich, auch total faszinierend sein können.
Ja, die sind auf jeden Fall sehr essentiell und vor allen Dingen die Menge ist sehr groß. Also wir sagen immer, Boden lebt und das sagen wir mit Recht, weil zum Beispiel in einem Gramm Boden mehr Mikroorganismen enthalten sind, als Menschen auf der Erde leben. Das ist also eine ganze Menge und die übernehmen auch eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel die Mineralisierung der organischen Substanz, sagen wir. Das heißt, die toten Pflanzenreste werden in den Boden eingetragen und die Mikroorganismen setzen diese dann um und machen die Nährstoffe, die die Pflanze mal aufgenommen hat, wieder verfügbar für die nächste Generation an Pflanzen und die nehmen die dann auf und wir essen dann die Pflanzen oder die Tiere, die diese Pflanzen essen. Also sprich, die Mikroorganismen haben einen ganz wichtigen Anteil in dem Nährstoffkreislauf, der auch das menschliche Leben erhält.
Vielleicht hier eine wichtige Sache noch, was eben bei diesem Umsatz von diesem Pflanzenmaterial dann auch freigesetzt wird, sind Klimagase, also zum Beispiel CO2 wird da freigesetzt. Von daher werden sozusagen so bodenmikrobielle Prozesse auch momentan intensiv erforscht, weil man will wissen, wie reagieren die zum Beispiel auf Veränderungen der Landnutzung, Klimawandel oder andere Eingriffe durch den Menschen. Das will man eben wissen, weil man sozusagen manchmal befürchtet, dass vielleicht durch Klimawandel vermehrt CO2 freigesetzt werden kann aus den Böden.
Also auch durchaus eine wichtige Rolle für den Klimaschutz und Umweltschutz, was da im Boden passiert und wie wir das auch beeinflussen, was mit dem Boden passiert, worauf ich gerne später dann nochmal zurückkommen würde und aber trotzdem nochmal gerne bei den Mikroben bleiben würde, weil die spielen ja auch eine große Rolle dabei, wie das funktioniert, dass eine Pflanze Nährstoffe aufnimmt. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, wie das sozusagen über die Wurzeln funktioniert, wie die da mit Bakterien und Pilzen zusammenarbeiten.
Also die Pflanze nimmt die Nährstoffe über die Bodenlösung auf. Das heißt, das Wasser, was in den Bodenporen gespeichert ist, das enthält Nährstoffe. Und wenn die Pflanze dieses Wasser über die Wurzeln aufnimmt, dann nimmt sie auch die Nährstoffe, die da drin enthalten sind, auf. Und diese Nährstoffe, ja, wie gelangen die in die Bodenlösung? Zum einen über diese Gesteinsverwitterung, also sprich aus Mineralpartikeln, die dann zum Beispiel über Regen- und Säureeinträge eben gelöst werden. Dann liegen die ja als Ion gelöst in der Bodenlösung vor. Zum anderen aber auch eben über die Mineralisierung der organischen Substanz, also sprich tote Pflanzen werden von Mikroorganismen wieder umgesetzt und auch dann haben wir wieder diese Nährstoffe in der Bodenlösung, die die Pflanze aufnehmen kann. Und ja, teilweise sind Nährstoffe aber eben auch schwer verfügbar oder es wird eben nicht so viel freigesetzt, weil zum Beispiel nicht so viel eingetragen wird oder die Mineralien schon sehr stark verwittert sind. Und ja, Pflanzen leben eben häufig auch in Symbiose mit Pilzen, die dann aktiv dabei helfen, noch vorhandene Mineralpartikel zu zerstören sozusagen und dann die Nährstoffe für die Pflanze verfügbar zu machen.
Das ist also ein Kreislaufsystem, wo sozusagen Pflanzen, Pilze, Bakterien, aber auch andere Bodenlebewesen wie Würmer, sage ich mal, miteinander interagieren und zusammenarbeiten.
Jeder, der einen Garten hat, der weiß wahrscheinlich auch, kommt auf den Boden an dafür, wie gut die Pflanze wachsen kann. Es gibt ganz vielfältige verschiedene Böden. Wenn man jetzt so die ganze Vielfältigkeit bedenkt, gibt es ja aber wahrscheinlich auch so ein paar Gemeinsamkeiten, also sozusagen Grundbestandteile, die dann variieren und bestimmen, was für ein Boden das jetzt ist und was wären denn diese Hauptbestandteile des Bodens?
Also ein wichtiger Hauptbestandteil, gerade wenn wir an Gartenböden und Fruchtbarkeit denken, ist natürlich der Humus, also die toten Pflanzen, Reste, die dann humifiziert werden und eben diese dunkelbraune Farbe des Bodens ausmachen. Die enthalten eben einerseits schon ganz viele Nährstoffe, weil eben die Pflanze diese Nährstoffe aufgenommen hatte und zum anderen haben sie auch ganz viele sogenannte Sorptionsplätze. Also wenn ich zum Beispiel dünge, dann kann auch dieser Humus Nährstoffe, die ich zuführe, noch weiterhin festhalten. Und die bleiben dann eben in dem Boden gespeichert und sind dann für die Pflanzen, die darauf wachsen, verfügbar. Die Pflanze kann sie dann also aufnehmen über die Bodenlösung.
Was ist denn der Unterschied zwischen Kompost und Humus?
Kompost ist noch nicht so umgesetzt. Also auf den Kompost schmeißen wir ja alles an toter organischer Substanz, an totem Pflanzenmaterial. Und bis daraus Humus wird, also bis diese Pflanzenteile ganz weit zerkleinert wurden und, ja, wir sagen humifiziert wurden, also bis man sozusagen nicht mehr erkennen kann, dass es Pflanzenreste sind, sondern man erkennt dann eben einfach so eine braune Erde. Ja, das dauert ein Weilchen und das ist der Weg von der toten organischen Substanz zum Humus. Organisch ist ja alles, was Kohlenstoff enthält, alles, was lebt oder mal gelebt hat, Tiere, Menschen, Pflanzen. Und in einem reinen Gestein ist das eben noch nicht enthalten.
Der Kohlenstoff ist ja sowieso was Wichtiges, was den Boden angeht. Können Sie da nochmal die Rolle dessen beschreiben?
Also der Kohlenstoff macht eben ungefähr die Hälfte des Humus aus, sprich er ist ein wichtiger Gerüstbaustein sozusagen. Aber wenn wir an Kohlenstoff denken, dann denken wir auch immer an Kohlenstoffdioxid, was ja ein wichtiges Treibhausgas ist, von dem wir eben nicht so viel in der Atmosphäre haben möchten. Und darüber, dass die Pflanze eben ihre eigene, körpereigene Substanz aus diesem CO2, was sie veratmet, aufbaut, wird eben dieser Kohlenstoff, der ursprünglich aus der Luft kommt, dann in den Boden eingetragen über die abgestorbene Pflanze. Und dann ist eben die Frage, wie lange dieser Kohlenstoff im Boden gespeichert bleiben kann. Denn je länger er da drinnen gespeichert bleiben kann, desto länger ist er nicht in der Atmosphäre und wird nicht beim Abbau als CO2 freigesetzt und unterstützt nicht den Klimawandel sozusagen. Und deswegen ist es auch ein wichtiges Ziel für uns Bodenkundler, eben möglichst viel Kohlenstoff in die Böden einzutragen. Und das können wir eben über Humusaufbau machen. Unser Ziel ist eben nicht nur viel Humus für die Fruchtbarkeit in den Boden zu bringen, sondern auch, dass ein Teil dieses Humus sehr stabil ist, das heißt lange im Boden gespeichert bleiben kann und so eben nicht als CO2 entweichen kann.
Was da diesbezüglich auch oft in der Kritik steht zur Bodenentwicklung, ist ja die Landwirtschaft, sozusagen konventionelle Landwirtschaft, die mit ihrem Umgang die Böden unfruchtbar macht, dazu führt, dass die Böden weniger Wasser aufnehmen können zum Beispiel und so weiter und vielleicht auch weniger Kohlenstoff aufnehmen können. Oder Kohlenstoffdioxid.
Genau, also der Boden nimmt nicht Kohlenstoffdioxid direkt auf, sondern er nimmt eben diesen Kohlenstoff in Form von pflanzlicher Substanz sozusagen auf, die dann eben zum Teil abgebaut wird und zum Teil gespeichert wird.
Ja, wenn man zum Beispiel in der Landwirtschaft dann die Pflanzenteile entfernt, sozusagen von dem Feld und nicht einarbeitet in den Boden, wie es jetzt zum Beispiel in einem natürlichen System würden die absterbenden Pflanzenmaterial natürlich sozusagen auf den Boden fallen und werden dann eingearbeitet von Bodenorganismen in den Boden und es entwickelt sich daraus langsam Humus und sozusagen der Humusgehalt ist dann dementsprechend natürlich auch höher wie in landwirtschaftlichen Systemen, wo eben Pflanzenmaterial entfernt wird. Ein weiteres großes Problem ist zum Beispiel die Erosion, dass man eben durch unsachgemäße Landwirtschaft Oberboden verliert, weil man keinen Schutz gegen Wind hat, dann werden eben die Bodenpartikel zum Beispiel durch Wind oder Wasser abgetragen von dem Feld. Und die obersten Zentimeter des Bodens sind sehr humusreich normalerweise. Da sind sehr viele Nährstoffe drin und die verliere ich dann eben durch diese Erosion.
Man kann das oft gut sehen, wenn man über die Autobahn fährt und die Äcker gerade alle geerntet sind und kein totes Pflanzenmaterial, kein Stroh mehr auf den Äckern liegt, dann sieht man, wie es richtig doll staubt und mit diesem Staub geht eben der kostbare Humus verloren. Und den könnte man eben vermeiden, wenn man eine Bodenbedeckung hätte.
Das ist ja dann auch was zum Beispiel in der Permakultur oder vielleicht auch in der biologischen Landwirtschaft viel gemacht wird, dass dann nur die Pflanze, die eigentlich jetzt das Nahrungsmittel liefern soll, da wächst, sondern auch noch viele andere Dinge. Wie wird denn da darauf hingearbeitet, dass man Böden hat, die dem Umweltschutz dienen und gleichzeitig aber auch fruchtbare Böden sind?
Wenn wir jetzt nochmal das Problem der Erosion ansprechen, wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man Windschutz in der Landschaft installiert, Hecken, ja, dass die Felder vom Wind geschützt sind.
Die Art der Bodenbearbeitung ist eben auch noch entscheidend. Dann eben das Recycling von Ernteresten sozusagen. Also je mehr ich auf dem Feld lasse, ich meine, klar, alles, was ich essen will, muss ich entziehen. Aber die Reste kann ich entziehen, kann sie aber auch zurückbringen. Und wenn ich das mache, habe ich eben schon wieder mehr Nährstoffe in den Kreislauf eingebracht oder darin enthalten.
Jetzt haben wir das so ein bisschen kreuz und quer angesprochen, welche Relevanz Böden eigentlich für uns haben. Aber vielleicht könnten Sie es nochmal für uns so prägnant zusammenfassen, warum Böden wichtig sind für uns.
Ja, Böden sind eine absolut wichtige Lebensgrundlage. Also ohne Böden könnten wir nicht leben, weil ungefähr 95% unserer Nahrungsmittel eben auf Böden wachsen oder eben von Tieren konsumiert werden, die wir dann essen. Allein deshalb ist der Boden schon wichtig und zusätzlich übernimmt er aber auch noch viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Filterfunktion für das Grundwasser. Wir haben natürlich viele Schadstoffe, die in den Boden eingetragen werden und der Boden hat so ein gewisses Filtervermögen. Das heißt, Schadstoffe und Regenwasser kommen oben rein und ein Teil des Regenwassers fließt ins Grundwasser, trägt zur Grundwasserneubildung bei und viele Schadstoffe werden auf dem Weg dorthin von Bodenpartikeln sorbiert, also zurückgehalten. Das heißt, sie bleiben unserem Grundwasser fern, weil der Boden sie aufnimmt. Aber der Boden hat natürlich nur eine bestimmte Kapazität, diese Schadstoffe zu filtern. Außerdem ist er sehr wichtig für die Verdunstung, also für den Wassergehalt unserer Atmosphäre und überhaupt für das Klima. Denn je mehr Boden uns verloren geht, also je mehr wir versiegeln, das heißt zum Beispiel bebauen mit Straßen oder Häusern, desto mehr Boden töten wir, schließen ihn ab von der Atmosphäre. Und so kann zum Beispiel kein Regenwasser mehr versickern, was dann auch nicht zur Grundwasserneubildung beitragen kann. So kann dann auch nichts mehr verdunsten. Dort können keine Pflanzen wachsen. Dort haben wir einen hohen Oberflächenabfluss. Das heißt, wir haben schneller Überschwemmungen, weil hier eben die Böden ihre natürlichen Funktionen nicht mehr übernehmen können. Und also die wichtigste Funktion ist eigentlich eben der Nährstoffspeicher. Und ja, man könnte da eigentlich fast von Quell des Lebens sprechen beim Boden. Ja.